Hier auf dem DOC Leipzig läuft dein Film Taste of Hope. Nicht zum ersten Mal, aber oder doch zum ersten Mal?
Die Weltpremiere war in der Schweiz auf dem Festival Vision du Réel. Und seitdem tue ich durch die Welt, muss man sagen, mein schönstes Screening war bis jetzt in Aserbaidschan. Wo die Zuschauerinnen auch nochmal so einen ganz anderen Zugang hatten zu diesem Thema als postsowjetisches Land. Und es war sehr, sehr spannend, die Diskussion.
Es geht in deinem Film um einen genossenschaftlich geführten Betrieb, wo Tee veredelt wird oder beziehungsweise verpackt wird. Eine Teeverpackungsfabrik in Frankreich, die den Namen Scoop-Tee trägt, diese Fabrik. Was ist die Entstehungsgeschichte? Wie ist es dazu gekommen, dass das so ein Genossenschaftsbetrieb geworden ist?
Die Genossenschaft ist eigentlich aus der Not heraus entstanden. Und zwar wollte Unilever, ist eine Unilever-Fabrik gewesen, die vor allem Lipton-Tee verpackt hat und produziert hat. Und 2011 wollte Unilever die Fabrik nach Polen verlegen, weil die Arbeitskosten da viel geringer sind. Und die Arbeiter haben das nicht mitgemacht, weil natürlich niemand Lust hatte, seinen Job zu verlieren. Und es ist schon das zweite Mal, wieso auch in der Geschichte des Betriebs war, dass Arbeitsplätze oder Arbeiter versetzt worden sind. Die Fabrik war vorher in Le Havre und dann wurden viele der Arbeiter aus Le Havre, die Fabrik wurde geschlossen, in den Süden zu Fralib, es war so eine Untergruppe von Unilever gewesen, versetzt. Und daher kam auch diese Wut eigentlich so, jetzt schon wieder soll die Fabrik geschlossen werden. Und das ergab für die Arbeiterinnen auch gar keinen Sinn, weil es war die profitabelste Teefabrik in ganz Europa. Und niemand hat eigentlich verstanden, warum das jetzt verlegt werden soll. Ne? Und dann sind die Arbeiterinnen 3,5 Jahre, also 1336 Tage, haben die gestreikt und haben die Fabrik besetzt. Und dann auch unglaublicherweise haben die gegen Unilever das Gerichtsverfahren gewonnen, eben mit diesem Argument, dass es nicht geht, eine Fabrik zu schließen, die profitabel ist. Dann haben die Arbeiterinnen sozusagen 20 Millionen als Entschädigung bekommen, was dann als Startkapital in die Kooperative geflossen ist. Und das Kooperativmodell ist halt momentan das einzige Modell, was juristisch den Arbeiterinnen zur Verfügung stand, um sozusagen selbstverwaltet zu arbeiten. Und so ist diese Kooperative entstanden. Die ist jetzt im September, haben die gerade 5. Jahr des Bestehens gefeiert.
Wie bist du jetzt dahin gekommen? Warum hast du einen Film gemacht? Worüber wolltest du vor allem einen Film machen? Weil es geht jetzt nicht unbedingt um die Entstehung, die ja eigentlich auch sehr spannend ist. Es geht um, was ist eigentlich danach, ne?
Ich glaube, wir kennen alle viele Geschichten, wo es um Streiks geht, um Besetzung geht. Gerade diese Fabrik ist eigentlich in Frankreich sehr bekannt und der Fall ist viel durch die Medien gegangen, gerade wegen auch dieser langen Besetzungszeit. Und ich fand es halt spannend zu schauen, was passiert eigentlich mit denen danach. Da, wo sozusagen die Medien sich nicht mehr so viel interessiert haben, bin ich halt reingegangen und habe gesagt, ich möchte mir jetzt angucken, wie eigentlich der tägliche Kampf aussieht und wie dieser Widerspruch sozusagen mit ja auch kommunistischen Idealen eigentlich so eine Fabrik zu führen, wie das zusammengeht mit so einer Riesenfabrik, die eigentlich nur im kapitalistischen System bestehen kann. Und da auf die Idee gekommen bin, ich bin eigentlich Sozialanthropologin und visuelle Anthropologin, also ich mache Filme und habe sozusagen ein neues Forschungsprojekt gesucht und wollte was zu alternativen Ökonomien machen und bin im Laufe meiner Recherche, bin ich auf diese neue Bewegung der Arbeiter-Selbstverwaltung gekommen, die jetzt in Europa seit 2008 eigentlich, seit der finanziellen Krise oder der Finanzkrise so entstanden ist. Und dann war ich in Südfrankreich im Urlaub und bin auf diese Fabrik gestoßen und habe die dann auch gleich angeschrieben und besucht. Und die waren sehr offen für mich als Filmemacherin, weil es ja für die auch kostenlose Werbung ist. Was die gerade in dieser jetzigen Phase, wo es ums Überleben geht, den Tee, den die selbst gegründet haben, zu vertreiben, halt unheimlich wichtig war auch.
Über was für einen Zeitraum hast du die begleitet in der Fabrik?
War insgesamt 2 Jahre da, von 2016 bis 2018, genau.
Was würdest du sagen, was sind so die großen Fragen, also was sind die großen Aufgaben und Herausforderungen, eben jetzt diese Fabrik auch innerhalb von der Genossenschaft zu führen?
Alles sind große Aufgaben. Es gibt so 2, die ich herausstellen würde. Also einmal intern, weil die Arbeiterinnen, die meisten haben an den Maschinen vorgearbeitet. Das heißt, ihnen fehlen total viele Kompetenzen, ob es nur eine Buchhaltung ist, das sieht man auch dann im Film, wo zwei aus der Buchhaltung sprechen, die brauchten halt jemanden und dann mussten sie es halt machen und die haben nebenbei so eine Weiterbildung gemacht, aber es reicht lange nicht aus, um halt so eine Riesenfabrik auch zu führen. Und alle haben sozusagen neue Posten auch übernommen. Ich glaube, diese Kompetenzfrage, die sie sich langsam jetzt erarbeiten, ist eine große Schwierigkeit. Dann aber auch natürlich, das Aushandeln der demokratischen Prozesse. Wie funktioniert Demokratie in der Fabrik? Also ein Arbeiter, eine Stimme. Da kommen schon ganz viele Konflikte auf. Wer trifft die Entscheidung? Werden Entscheidungen ohne alle getroffen oder nicht? Inwiefern werden alle einbezogen? Es müssen oft schnell Entscheidungen getroffen werden und die werden dann von einem kleinen Kreis getroffen. Dann gibt es wieder Diskussionen darüber. Und ich glaube, dieses Aushandeln der Demokratie ist sehr, sehr wichtig und eine Herausforderung. Und dann natürlich der Außendruck, der Marktdruck, ne? Also die wollen ja ihre Arbeitsplätze, die haben dafür gekämpft und die wollen auch, dass die erhalten bleiben. Und es ist unheimlich schwierig für so eine kleine Kooperative, also ja, ist recht klein, auch wenn sie eine Riesenfabrik haben, mit einem Tee, der sehr unbekannt ist, ohne Marketingbudget, ohne Werbebudget, in diesem Markt, in diesem kapitalistischen Markt, sehr saturierten Teemarkt eigentlich Platz zu finden. Und das versuche ich auch zu zeigen, was da für Probleme auf die zukommen und eben vielleicht noch als dritten Punkt, wie werden die eigenen Werte und die Ideale, die man auch als oder in dieses Projekt steckt und als so eine Art utopisches Projekt auch lebt, wie können die aufrechterhalten werden in diesem kapitalistischen System? Und ich glaube, das ist so eine ständige Diskussion, die auch geführt wird und ja, wo ich auch gespannt bin, wie es weitergeht. Weil jetzt ist ja auch von außen jemand reingekommen, also dieser Marketing-Experte, auf den die halt angewiesen sind, weil genau diese Kompetenz halt fehlt. Und sobald jemand von außen reinkommt, fangen schon auch die ersten Probleme an und die Gefahr besteht, dass dann auch Management von außen kommt. Also ich glaube, dass sie stark genug sind, dem Druck standzuhalten. Das haben sie bis jetzt bewiesen, aber who knows.
Was ich mich frage, was eine Herausforderung sein könnte als Argument gegen Kollektivwirtschaft, wird ja oft ins Feld geführt, dass viele Menschen keine Verantwortung übernehmen wollen würden, dass viele Menschen zu bequem seien und sich daraus ja auch Hierarchien rechtfertigen. Wie hast du das erlebt, quasi in dem Prozess der Selbstverwaltung?
Ja, also das kann ich absolut auch bestätigen und das habe ich auch beobachtet. Also ich glaube, wir kennen es aus jedem WG-Leben. Und in dem Sinne ist die Fabrik auch wie so eine Großfamilie, ja, wo es Streitigkeiten gibt. Und es gibt immer Leute, die sich mehr engagieren als andere. Und daraus ergeben sich eben gerade auch Hierarchien. Ein anderer Faktor ist, dass es gibt vor allem zwei Leute, die schon vorher bei Unilever gewerkschaftlich organisiert werden, die diesen ganzen Arbeitskampf mit angeleitet haben. Und von denen, die sind sozusagen die Zugpferde. Und wenn es die nicht geben würde, würde es auch die Fabrik nicht geben. Es wird auch in dem Film gesagt, es braucht immer einen Anführer, auch in diesem Kampf. Und automatisch ergeben sich daraus auch neue Hierarchien. Ist aber interessant, weil diese eine Person, Olivier Leberquier, der hat diesen Arbeitskampf oder der das Gesicht auch dieses Arbeitskampfes ist, dem vertrauen alle Arbeiterinnen. Und von daher wird es auch von denen eigentlich mit legitimiert, dass es so ist. Viele wollen auch einen Anführer haben, ne? Es ist nicht so, dass, okay, wir sind jetzt auf uns selbst gestellt, Autonomie. Viele können damit auch gar nicht umgehen. Die haben teilweise 30 Jahre bei Unilever unter stark hierarchischen Systemen gearbeitet und sich das abzutrainieren, beziehungsweise den Willen dazu zu haben, ist nicht bei allen Arbeiterinnen gegeben, so, ne? Ich glaube, ohne Hierarchie funktioniert es ehrlich gesagt nicht, beziehungsweise das habe ich jetzt beobachtet, dass es, auch wenn man es anstrebt, eigentlich nicht umsetzbar ist.
Na, was ich mich auch noch gefragt habe, also du meintest schon die Skupti, sie hatten schon Interesse daran, dass eben auch ein Film gemacht wird, weil es natürlich auch zu mehr Bekanntheit irgendwie führt, aber du nimmst ja auch eine spezielle Rolle ein, wenn du da so einen Film machst und in diesen Betrieb reingehst und das ist so ein riesengroßes Projekt, was ja auch mit großen Ansprüchen, auch idealistischen Ansprüchen. Und sie haben so diese fantastische Gründungsgeschichte, aber genau, ganz, ganz viele Herausforderungen und auch Streitigkeiten, die ja zum Beispiel in dem Film auch irgendwie gezeigt werden. Und in der Form wird ja dieses ganze Projekt auch ja unter so einen Prüfstand gestellt. Wie war das? Also gab es da vielleicht auch irgendwie dann eine Skepsis, dann doch irgendwie dabei vielleicht auch beobachtet zu werden, oder war es irgendwie produktiv?
Ja, ich habe es in der Synopsis gelesen, dass dieser Begriff Prüfstand verwendet worden ist, was ich sehr überraschend fand, weil so habe ich es eigentlich noch nie gesehen. Es ging, glaube ich, mir eher darum, ja, die tägliche Realität auch darzustellen und festzuhalten in diesem Film. Und ich muss sagen, es war für mich auch sehr erstaunlich. Alle, die schon mal in der Fabrik waren, kennen die ganzen Sicherheitsvorkehrungen und dass es ein anderes Projekt ist oder ein alternatives Projekt ist, ein alternatives Experiment, zeigt sich auch darin, dass diese Politik oder diese Philosophie der offenen Fabriken, der offenen Fabriktore halt versuchen umzusetzen, wo auch jeder willkommen ist und auch jeder alles anschauen darf. Natürlich nicht in jeder Sitzung sitzen, weil es geht halt um die Arbeiterinnen. Aber ich war halt in diesen 2 Jahren so lange da und die haben sich an mich gewöhnt. Und also wir haben so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass sie mich dann halt auch einfach filmen lassen haben. Und ich glaube, wir haben sehr viel darüber auch gesprochen, was darf ich mit reinnehmen in den Film und was nicht. Und ich glaube, die haben verstanden, dass es das Projekt sozusagen realistischer macht, wenn man auch sozusagen die Widersprüche zeigt. Ich habe beobachtet, dass viele Filmteams sind reingekommen, vor allem Fernsehteams. Und es wird dann immer nur eine Seite sozusagen diskutiert. Der Diskurs ist immer sehr, sehr positiv. Aber für mich macht es dieses Projekt unglaubwürdig. Und es ist auch nicht das, was ich beobachtet habe, ne? Und ich finde halt diese Schwierigkeiten, diese Widersprüche auch aufzuzeigen und sozusagen auch diesen Mythos Arbeiter-Selbstverwaltung so ein bisschen aufzulösen, das war mir dann auch schon ein Anliegen, damit wir irgendwie auch so einen anderen Diskurs führen können. Also es ist halt nicht das Gelbe vom Ei, es ist jetzt nicht die Lösung, ja. Es ist unheimlich schwierig, gerade für so eine Fabrik in dieser Größe zu bestehen. Und die müssen halt mit bestimmten Problemen sich auseinandersetzen. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir die von außen kommen. Und ich bin ja auch mit meinen eigenen Hoffnungen in dieses Projekt reingegangen, dass wir nochmal auch unsere eigene Position überdenken.
Welche Hoffnung hattest du?
Ja, ich habe ja auch viel darüber vorher gelesen und ich kannte halt auch nur diese positiven Diskurse, die auch von der Linken ausgeht, also von bestimmten Gruppen und so. Und ich dachte, ja, ist hier alles super. Aber wenn alles super laufen würde, hätte ich auch keinen Film machen müssen, ehrlich gesagt. Das wäre dann langweilig gewesen, ne? Bin auch mit dieser Idee da reingegangen, okay, das ist jetzt die Lösung, ja, wie sie von Karl Marx angestrebt wird. Aber ich habe gesehen, es ist alles gar nicht so einfach und vielleicht ist es gar nicht die Lösung. Wenn wir darüber auch nachdenken, was ist die Zukunft der Arbeit, also wenn die Fabrik weiter bestehen wird, noch 10 Jahre, dann werden die wahrscheinlich die einzige sein, wo es noch Menschen gibt, die da arbeiten. Und wenn man sozusagen an die Automatisierung denkt, man könnte, wenn Geld da wäre, könnte man eigentlich das meiste in dieser Fabrik auch schon längst automatisiert haben, ne? Und was passiert da mit den Arbeitern? Also ich glaube, das sind jetzt nochmal, seitdem ich da war, für mich selbst haben sich nochmal ganz viele neue Fragen auch eröffnet, also die auch viel weitreichender sind, ne? Also Kooperativen, ja, finde ich ein wichtiges, also finde ich für mich schon, glaube ich, die beste Art zu arbeiten, wenn man selbstbestimmt arbeitet. Aber inwiefern lässt sich sozusagen das auch skalieren auf eine bestimmte Ebene oder inwiefern ist es nur sozusagen umsetzbar auf so einer ganz kleinen Ebene eigentlich?
Wir haben überlegt, wir haben so ein bisschen nochmal auch irgendwie auch in der Redaktion über so Dokumentarfilme gesprochen, in heutiger Zeit auch, und hatten Lust, irgendwie verschiedene Filmschaffende auch nochmal zu ihren Meinungen dazu zu befragen.
Dann stelle ich die mal. Und zwar, also man könnte ja sagen, Dokumentarfilme machen so ein Fenster zur Welt auf, mit dem man die Welt betrachten kann. Und jetzt erleben wir ja, dass ganz viele Menschen Fenster zur Welt aufmachen können. Also wir haben neue Medientechnologien und es ist für ganz viele Menschen möglich, ihr Fenster zur Welt quasi online zur Verfügung zu stellen. Und das wird auch, also dem wird auch viel Glaubwürdigkeit beigemessen, wenn Menschen quasi selbst berichten über das, was in ihrer Umgebung passiert. Und da stellt sich dann die Frage, wo bleibt ja der Dokumentarfilm? Also wie kann Dokumentarfilm da noch weiterhin wichtig sein oder wie kann Dokumentarfilm vielleicht auch quasi mit so einer Demokratisierung verbinden?
Wieder große Fragen. Also ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus und ich finde es wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt, auch gerade für Communities, marginalisierte Communities, die halt auch gar nicht diesen ganzen Produktionshintergrund haben, ne? Also die auch nicht die Gelder haben, aber man kann jetzt mit Telefonen super Filme auch machen und ich finde es wichtig, dass es diese Demokratisierung eigentlich der Medien auch gibt und ich glaube, und das zeigt auch sozusagen, ist meine Beobachtung auf Festivals, dass Dokumentarfilm eigentlich immer wichtiger wird. Und der wird nie aussterben. Und es gibt halt Geschichten, ich verstehe mich halt als Geschichtenerzählerin. Eben wie du sagst, es wird ein Fenster zur Welt geöffnet. Und je mehr es gibt, umso besser. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist eher bei den Zuschauerinnen, da zu differenzieren, ne? Also eben, was ist glaubwürdig? Fake News ist so ein Schlagwort, was ich gar nicht mag, aber ich glaube, Festivals wie Doc Leipzig sind auch deswegen wichtig, weil es danach immer so ein Gespräch gibt, wo nicht nur über Inhalte gesprochen werden, sondern auch über das Filmemachen, wo man sozusagen in Kontakt kommt mit den Festivalbesucherinnen. Und das Schöne hier ist auch sozusagen ein Festival für alle. Da kommen ja auch viele aus Leipzig und darüber hinaus hierher gereist, um Filme zu sehen. Und eben, ich glaube, dass die Debatten nach den Filmen immer wichtiger werden. Nicht nur das Film konsumieren, das kann man ja auch sehr unkritisch machen. Aber ja, diese Auseinandersetzung, die Gespräche werden umso wichtiger.